Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 26, Schwerlaster. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was zum Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 16. Juli 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Manton Rees, Podcaster bei CoreIntuition, hat zu einem Artikel von Jared Sinclair gepostet, und zwar Fun Apps Don't Need Clean Code. Jared Sinclair hat vor ein paar Zeiten seinen App.NET Client Repost veröffentlicht und darüber hat er was geschrieben, nämlich über die Tatsache, dass nicht alle Apps sauberen Code oder Clean Code haben müssen, um irgendwie angenommen zu werden und etwas Nützliches zu tun. Und er schreibt selbst, dass er einige View-Controller, ein oder zwei hat, von denen er selbst sagt, dass sie tausende von Zeilen lang sind. Und alle von uns kennen dieses Massive View-Controller-Syndrom, dass diese Dinger irgendwann mal überlaufen und der geneigte Entwickler geht dann eigentlich hin und macht das mal sauber und räumt da ein bisschen auf, dass das Ganze auch ein bisschen schöner ist. Und da springt Manton ein und sagt, naja, darüber sollte man jetzt nicht obsessiv nachdenken und das machen, nämlich wenn man das tut und nicht darüber nachdenkt, was die App eigentlich tut, dann läuft da was schief. Und da hat er auch recht. Es geht darum, die Balance zu halten. Also es bringt nichts aus App-Entwicklungssicht, wenn der Code so verranzt ist, dass man da irgendwo dran zuppelt und irgendwie kracht die ganze App irgendwie zusammen. Dann ist nämlich auch niemandem geholfen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, dass das Ding für den Verbraucher auch was tut und auch was vernünftig tut und am besten auch so tut, dass das Ganze irgendwie funktioniert. Ich habe lange überlegt, ob das überhaupt sinnvoll ist, das Ding dort mit reinzunehmen. Also diesen Artikel jetzt für den Podcast mit reinzunehmen. Aber ich habe dann nochmal drüber nachgedacht und bin über den Titel nochmal gestolpert. Und da ging mir dann auch nochmal so sehr deutlich das Ding auf. Es geht um Fun Apps Don't Need Clean Code. Der Artikel heißt nicht ganz so schlechte Apps, aber mit einer geilen Architektur, die brauchen keinen Clean Code, weil darum geht's halt. Es geht darum, dass die App was tun soll und nicht wie der Code dahinter aussieht. Wenn ihr eine mega geile App habt, die eine coole Architektur unten drunter hat und sauber aufgebaut ist, hey super, dann ist das prima. Habt ihr eine App, die im Store überhaupt nicht performt und irgendwie auch nicht angenommen wird, und dann bringt euch das natürlich auch nichts. Also da einfach drüber nachdenken, wo das Ganze irgendwie hingeht, wie die Entwicklung da aufgebaut ist, und der Verbraucher sollte da einfach im Vordergrund stehen. Das ist einfach so das, was Manton und ich glaube auch dann Jared Sinclair einfach an der Stelle auch propagieren und auch sagen, packt den User in den Vordergrund, der soll Spaß an der App haben. Wenn es unten drunter dann an einigen Ecken nicht ganz so dolle aussieht, nicht schlimm, aber es sollte euch nicht umbringen, wenn ihr dann irgendwie daran weiterarbeiten sollt. Dann gab es ein großes neues Feature-Update beziehungsweise eine komplett neue Version von Dash. Und zwar gibt es jetzt Dash in der Version 3. Wenn ihr Dash nicht kennt, ganz kurz, das ist ein Documentation-Browser. Das heißt, ihr könnt dort eure Dokumentation reinpacken für zum Beispiel Xcode, iOS, Mac-Entwicklung, Manpages, Ruby, Python, alles, was man irgendwie so an Dokumentation irgendwo rumfliegen hat, das kann man dort reinpacken. Und bei Dash 3 sind mir zwei Features extrem rausgesprungen, wo ich direkt gesagt habe, das finde ich richtig geil, das ist super. Nummer 1, Settings Sync. Ich habe ein iMac zu Hause in meinem Homeoffice und benutze dort natürlich Dash. Und ich habe noch ein MacBook Pro. Und mit dem bin ich dann halt auch schon mal beim Kunden unterwegs. Und wenn ich dort dann halt auch Dash drauf habe, dann sind nicht unbedingt immer alle die Docsets, die dort hinterlegt sind, auf dem aktuellsten Stand, beziehungsweise in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das kann man damit zum Beispiel zünken. Shortcuts kann man noch mitzünken, wie Dash dann halt hochkommen soll als Global Shortcut. Font Sizes kann man damit reinziehen, aber auch so geile Sachen wie die Search-Profile. Und zwar muss man sich Search-Profiles so vorstellen, dass man zum Beispiel für die iOS-Entwicklung Xcode und iOS-Dokumentation reinpackt, für Mac-Entwicklung dann Xcode und Mac. Dann für HTML-Entwicklungen zum Beispiel alles, was mit SAS, LESS, HTML5 und JavaScript irgendwie zu tun hat, auch nochmal so ein Ding. Und das synkt jetzt auch zwischen den verschiedenen Dash-Instanzen. Das ist richtig cool, weil das macht nämlich dann, nimmt so ein bisschen diesen Overhead raus, die Konfiguration von diesem Ding immer aktuell zu halten und zwischen den beiden hin und her zu springen. Also zwischen den beiden Maschinen oder die Maschinen, die man halt irgendwie synchron halten möchte. Dann kann man noch Snippets mitsynken. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, Snippets bin ich noch nicht so wirklich mit warm geworden. Ich verwende Snippets nicht so dolle häufig. Ich benutze halt das, was in Xcode drin ist, aber habe da jetzt nicht massiv neue eigene mit reingepackt. Ich will da eigentlich ein bisschen mehr hin, aber bin noch nicht sicher, wie man das macht. In Xcode kann man die selber verwalten, kann man das auch schön sharen, das ist überhaupt kein Problem. Das könnte man dann also über ein Git-Repository machen, dass man das einfach dann in einen Dot-File reinschmeißt, deployed, fertig und dann kann man das sauber halten. Aber das kann man natürlich auch mit Text-Expander machen. Und das ist halt so die andere Geschichte. Da kommt jetzt halt Dash so als, naja, besonderes Ding nochmal daher mit Dash. Also was ich da als Pro-Vorwand für die Snippets synken mit reinziehen würde, ist es halt für all deine Sprachen. Es ist halt nicht nur für dein Mac- und iOS-Entwicklungskram, sondern halt für alle Sachen. Deine Snippets für Bash-Scripts, deine Snippets für Ruby, deine Snippets für hast du nicht gesehen. Also das alles dort reinzupacken, synchron zu halten, super. Kann man damit natürlich dann machen. Wie gesagt, ob man das machen möchte oder nicht, kann man sich da überlegen. Alternative wäre halt TextExpander oder dann halt was Eigenes mit Git. Das zweite Feature, was da so rausgestochen ist, das sind Annotations. Und zwar ist jetzt möglich, zu jeder Dokumentation, die hinterlegt ist, eigene Kommentare zu dieser Dokumentation zu schreiben. Zum Beispiel, da ist ein Bug drin, wenn man das so und so macht, dann muss man dran denken, dieses oder jenes noch zu machen und kann das dann schön aufbauen. Das Ganze ist online aufgebaut, das heißt, es wird gesynkt, geht auch zu Capelli, also zum Entwickler mit zu seinem eigenen System. Und es gibt zwei Abstufungen. Es gibt Public Annotations, also öffentliche Kommentare, und es gibt Private Annotations. Kann man sich dann auch einstellen, kein Problem. Man kann aber auch Teams definieren, also kann man auch untereinander in den Teams eigene Annotations teilen, was gerade für Bugs zum Beispiel relativ cool ist, wenn man dann sagen kann, hier, ich habe da irgendwas gefunden für, was weiß ich, beispielsweise iOS 9 Beta, hier, da müsst ihr aufpassen, da ist der Link zum Open Radar und alle wissen direkt Bescheid aus dem Team, super. Wer da ein bisschen Bedenken hat, das irgendwie zu Capelli zu schicken, der gute Mann hat das Ganze auch als Open Source veröffentlicht, also den Annotation Server, und den kann man sich selber aufsetzen und ja, dann schön selber fahren und mit seinem eigenen Team dann irgendwie über den eigenen Server dann kommunizieren. Super, finde ich eine gute Sache, kann man sich definitiv anschauen. Das Ganze gibt es aktuell im App Store. Und zwar ist das ein In-App-Purchase und bis zum 15. August gibt es das noch für 9,99 Euro, beziehungsweise 9,99 Dollar. Ich glaube, es ist aber der gleiche Tier, also müsste auch dementsprechend 9,99 sein. Wenn man es ja gekauft hat, weiß ich nie, wo ich das nachgucken soll, und die Rechnung wollte ich jetzt nicht raussuchen. Achtung, das ist eine komplett neue App. Das heißt, wenn ihr Dash 2 noch installiert habt, dann müsst ihr nach Dash 3 suchen. Das findet ihr nicht irgendwie als anderes Update bei Dash 2, sondern ist eine komplett neue App. Also Dash 2 deinstallieren und dann nach Dash 3 suchen, dann habt ihr das. Wenn ihr das so kaufen wollt, könnt ihr das aber auch. Also ihr müsst nicht über den App Store gehen, wie ihr dann halt wollt. Dann als letzten Punkt habe ich heute einen Artikel von John Gruber, und zwar Safari Content Blogger Before and After. John hat einen Artikel von Dan Murphy, das ist ein iOS-Entwickler, verlinkt. Und zwar hat Dan Murphy sich mal mit dem neuen Content-Blogger in Safari für iOS 9 und LCAP auseinandergesetzt und hat das mal auf seine Lieblingsseite iMore losgelassen und hat dabei festgestellt, boah, ganz schön heftig die Seite. Das ganze Ding hat 38 Third-Party-Scripts, also JavaScript-Skripte, und braucht 11 Sekunden, um die komplette Seite zu laden. Aber danach läuft die Network-Activity sogar noch weiter, weil das Ding nämlich immer noch schön nach Hause funkt, beziehungsweise zu den anderen Third-Party-Anbietern dort halt hinschießt. Was er dann gemacht hat, er hat sich damit auseinandergesetzt mit diesem Content-Blogging. Das ist einfach JSON, was er da einsetzen muss, um das nutzen zu können. Mit so ein bisschen Beschreibungssprache, welche Domain, wo drauf angepasst, wie das dann funktioniert. Das hat er dann mal für iMore gemacht, hat ein paar Sachen rausgezogen. Und siehe da, die Load ist runtergegangen auf 2 Sekunden. Dann ist das Ding komplett fertig. Und die Network-Activity hört dann auch nach dem abgeschlossenen Ladevorgang auch auf. Das heißt, er ist von einer Minute Network Request komplett runter auf 2 Sekunden und hat das Ganze dementsprechend etwas schneller gemacht. Da hat Rini Ritchie, der unter anderem für iMore schreibt, aber auch den Podcast Debug zum Beispiel macht, dann auch nochmal so ein bisschen rein Wein eingeschenkt für alle, die es interessiert, und auch so ein bisschen an Gruber zurückgegeben. Naja, Content-Provider zu sein, ist halt gut, aber sie müssen halt auch irgendwo das Geld über Werbung reinziehen, was ja auch okay ist, aber sie haben halt echt Schmerzen mit diesen Werbe-Networks und müssen da halt schauen, wie sie mit denen umgehen können, und lange Rede, kurzer Sinn, sie sind selber nicht happy darüber, und das hat er mal in so einem kurzen Artikel dann auch runtergeschrieben. Und selbst dieser Artikel ist einfach mal schlappe 14 Megabyte groß. Nur ein paar Worte, nur reiner Text, und das Ding 14 Megabyte. Und das ist was Gruber auch so ein bisschen auf die Palme gebracht hat, weil es ist einmal die Geschwindigkeit, die da mit reinfällt. Hallo Deutsche Bahn und GPRS, das macht halt einfach keinen Spaß, wenn man sich dann so eine Riesenpage mit Werbung und mit dem ganzen Scheiß da irgendwie durchziehen muss. Und es frisst natürlich auch Strom, was natürlich auf die Batterielaufzeit angeht. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine nicht performante Seite habt, die einfach mega viel Traffic und noch Network Requests offen hält, dann muss natürlich der Akku die ganze Zeit auch dementsprechend diese Power auch für das Radio halt auch durchziehen, damit das auch funktioniert. Das macht natürlich keinen Spaß. Und das ist so der Punkt, wo ich dann auch sage, puh, lange nicht mehr darüber nachgedacht, wie so Web heute funktioniert, aber 14 Megabyte für eine einfache Seite, und davon ist ein Großteil davon einfach mal nur ja JavaScript und sonst irgendwas, das tut halt schon weh. Als krassen Gegenpol hat Grube mal seine eigenen, also diesen Artikelseite, dann mit reingezogen und sagt dann halt mal, ja, sind maximal 175 Kilobyte, je nachdem, welche Ad ausgespielt wird, meistens sogar was weniger. 175 Kilobyte gegen 14 Megabyte. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Ich habe es mir dann auch mal nicht nehmen lassen, habe dann auch mal auf www.protokollcast.de/25 geschaut für die letzte Episode. Und die Seite wiegt dann knapp 700 Kilobyte, wobei 230 Kilobyte für den Podlove-Player in JavaScript sind und dann nochmal knapp 180 Kilobyte für Artwork, was geladen wird, weil da einfach von dem Feed das Full-Size-Artwork dann halt direkt mit rausgeschmissen wird auf der Webseite, und das wiegt dann halt mal ein bisschen. Aber wenn ihr da selber auch Interesse habt und dort auch Einblick habt, macht euch mal Gedanken darüber, wie es mit eurer eigentlichen Webseite aussieht, wie schwer die ist und was ihr da tatsächlich von braucht und ob ihr da nicht was machen könnt. Weil spätestens, wenn dann mit iOS 9 und LCAP die Content-Blogger-Möglichkeit von Safari dann halt reinfällt, hat halt auch jeder wirklich die Möglichkeit, das dann zu umgehen. Sprich, ihr tut gut daran, auch zu überlegen, wie ihr eure Seite besser gestalten könnt und euren Lesern der Seite da auch wirklich entgegenkommt. Das war die Ausgabe Nummer 26 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de/26. Dort könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder ihr schickt einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte geht doch einfach in iTunes, sucht kurz nach Fürs Protokoll und bewertet sie dort. Und wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann schreibt doch auch ein Review. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken, und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Heimes, bis zum nächsten Mal.